Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mit dem Wochenspruch aus Daniel 9, Vers 18 darf ich euch heute Morgen alle zum Gottesdienst am dritten Sonntag vor der Passionszeit ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Abzukündigen ist noch Folgendes: Morgen um 19.15 Uhr Gebetskreis hier in Medenbach. Am Dienstag um 16.15 Uhr Konfirmandenunterricht und um 19 Uhr Bibelkreis, beides in Breitscheid. Mittwoch um 19 Uhr Konfirmandenelternabend im evangelischen Gemeindehaus in Breitscheid. Am Donnerstag um 19.30 Uhr ist Gebetskreis in Breitscheid und am Freitag um 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt. Und um 17.30 Uhr CVJM Jungschar, auch beides in Breitscheid. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid. Dieser Gottesdienst ist mit Taufe und um 11 Uhr Gottesdienst in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 116 Euro und war für die Frankfurter Bibelgesellschaft bestimmt. Und dann waren auch noch 31,50 Euro für die eigene Gemeinde gezählt worden. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz der EKHN bestimmt. Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz unterstützt die Arbeit aller Hospizdienste in unserer Kirche, damit Sterbende und ihre Angehörigen optimal begleitet werden und in der schwierigen Abschiedssituation Halt und Trost erfahren. Hierfür müssen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter gut ausgebildet sein und sich kontinuierlich weiter fortbilden. Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz ermöglicht den Ehrenamtlichen die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und unterstützt die Hospizdienste finanziell, wenn sie neue Arbeitsfelder entwickeln. Dafür ist heute unsere Kollekte. Dann noch ein Termin am kommenden Freitag, den 10.02. um 19.30 Uhr ist CVJM Jahreshauptversammlung. Auch dazu herzliche Einladung. Und herzliche Einladung zum Abendmahl heute Nacht im Gottesdienst. Lasst uns nun Lied Nummer 444, die Verse 1 bis 4, zusammen singen.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beginnen diesen Gottesdienst mit Sätzen aus dem Psalm 31. Ich beginne wie gewohnt und bitte Sie und euch, die eingerückten Sätze zu sprechen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Rette mich von der Hand meiner Feinde und von deren, die mich verfolgen. Lasst uns diesen Herrn anbeten und ihm singen Laudate omnes gentis. Beten und bekennen, heiliger Gott, es ist deine Güte, die uns jeden Tag hilft. Du schenkst uns Lebenskraft an jedem neuen Morgen. Du rufst uns vor dich. Du redest freundlich zu uns und siehst uns an in unserer Not. Ohne deine Barmherzigkeit können wir gar nicht leben. So bitten wir, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Apostel Paulus schreibt: Seid gesinnt wie Jesus Christus. Er erniedrigte sich selbst. Und er wurde ein Knecht, und er war Gott gehorsam bis in den Tod hinein. Lasst uns Gott ehren. Gnädiger Gott, du bist gegenwärtig. Du wendest dich uns zu. Lass uns deine Gegenwart nun erfahren. Öffne unsere Ohren, dass wir deine Stimme hören. Amen. Zur Lesung bitte ich alle, denen das möglich ist, aufzustehen.
Aus Hoffnung für alle, Philipperbrief 2, die Verse 12 bis 13. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Predigtext zum heutigen Sonntag Septuagesime steht im Evangelium des Matthäus im 9. Kapitel. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Begebenheit spielt am See Genezareth in einem der Orte, voraussichtlich in Kapernaum. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an diesem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das. Und er erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Gott gebe uns sein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott, geliebte Gemeinde, das Gefühl, allein zu sein, ist nicht schön. Da kannst du noch so viel Geld haben, eine schöne Wohnung, Gesundheit, lecker Essen und vieles mehr, was dein Herz begehrt, aber an dir nagt dennoch ein dreifacher Schmerz. Du fühlst dich nicht gesehen. Du hast niemand, der oder die dich tröstet. Und du hast auch niemand, die oder der dir Sicherheit gibt. Matthäus ist so ein einsamer Mensch. Dabei hat er durchaus Freunde. Aber seine Freunde sind genau wie er nicht angesehen in der Gesellschaft. Ich denke, ihr könnt das verstehen, denn ihr wisst, dass es von Bedeutung ist, zur Dorfgemeinschaft dazuzugehören. Ihr werdet es nicht wollen, jemand zu sein, den man meidet oder den hinter dessen Rücken andere reden. In dem Schmerz des Außenseitertums, den Matthäus empfindet, können ihm diese seine Freunde auch keinen Trost spenden. Die Zolleinnehmer konnten zwar untereinander eine eigene kleine Gemeinschaft bilden, aber niemand von ihnen fand Zugang in die Gemeinschaft des Volkes um sie herum. Matthäus und seine Kollegen waren in den Augen ihrer Volksgenossen Verräter, denn sie erhoben für den Kaiser in Rom und für dessen Soldaten die Steuern. Das System damals war übrigens ganz anders als heute. Die Zolleinnehmer waren keine Beamten, sondern eigenständige Unternehmer. Sie handelten mit der Besatzungsmacht eine bestimmte Summe an Geld aus, das zu bezahlen war. Und alles, was sie darüber hinaus einnahmen, das gehörte ihnen dann selbst. Sie waren also Männer zwischen den Fronten. Ihre Landsleute waren sozusagen gezwungen, dieses Geschäft mit dem römischen Staat zusätzlich noch zu bezahlen. Im Zweifelsfall konnten sich diese Zolleinnehmer auf die römische Armee zur Durchsetzung ihrer Forderungen berufen und sie zur Hilfe holen. Als Jesus am Zollhaus vorbeiging, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sieht einen Mensch. Jesus achtet nicht auf den Beruf des Mannes, sondern er sieht die Person an. Wenn Jesus eine Person ansieht, dann sieht er das Herz des Menschen. Alle, die ihm begegnet sind und die ihm heute noch begegnen, machen diese Erfahrung. Jesus achtet nicht auf das, worauf wir Menschen achten. Es interessiert ihn nicht, welche Rolle wir in unseren Augen oder in den Augen anderer spielen. Jesus lässt sich auch nicht von unseren geschickt aufgebauten Fassaden blenden. Und schon gar nicht richtet sich Jesus nach der Meinung anderer. Jesus sieht einzig den Mensch Matthäus. Und da sieht Jesus die Einsamkeit dieses Mannes und weiß um dessen Schuld und Verzweiflung, um dessen Trostlosigkeit und um seine Unsicherheit. Der wirkte nach außen nicht unsicher. So ein Steuermann musste deutlich und energisch auftreten, damit er seine Forderungen, die ja manchmal auch überzogen waren, eintreiben konnte. Aber innerlich, da war er eben doch unsicher. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger aber sehen in ihm nur eines: Das ist ein Sünder, sagen sie. Das ist schon ziemlich verrückt, denn genau darin unterscheiden wir uns eigentlich alle überhaupt nicht. Die Sünde betrifft nämlich unser Verhältnis zu Gott. Und wir alle sind gegenüber Gott in der Schuld. Glaubt denn irgendjemand aus sich herein vor Gott richtig zu sein? Jesus hat es also dort mit Menschen zu tun, die sich selbst für gerecht halten. Die sind besonders schwierig, weil sie sich über andere erhaben fühlen. Ein Phänomen, das sich nicht nur zur Zeit Jesu, sondern zu allen Zeiten wiederfindet. Leider auch in christlicher Gemeinde. Kein Mensch ist davor gefeit. Selbstgerechtigkeit überfällt uns Menschen so schnell wie eine Grippe. Jesus setzt sich aber keine FFP2-Maske auf und er betreibt kein Social Distancing. Jesus durchbricht die gesellschaftliche Schranke und geht mit seinen Schülern in das Haus des Matthäus, um mit diesem und seinen Zollkollegen Tischgemeinschaft zu haben. Mit jemand freundlich zu sprechen, den andere meiden, damit hat Jesus immer Argwohn erregt. Den Steuerunternehmer und zu seinem Schüler zu machen und mit ihm zusammen zu essen, das treibt die Ortsbewohner in die Empörung. Die Würdenträger der Glaubensgemeinschaft machen im Namen aller dem Unmut über Jesus Luft. Wie kannst du nur mit einem Sünder oder mit Sündern essen? Aber die Antwort von Jesus ist entwaffnend. Sie ist einfach und logisch. Ein Kranker braucht einen Arzt, oder? Und zu den Empörten sagt Jesus noch etwas. Jetzt hält er ihnen einen Spiegel vor. Sehr fein. Das macht Jesus oft so. Er erinnert sie daran, dass Gott einen Wunsch an uns Menschen hat. Er wünscht sich von uns, barmherzig miteinander zu sein. Der Prophet Hosea hatte das seinerzeit schon den Menschen anvertraut, dass Gott so etwas wünscht, nicht Opfertiere und irgendwelche strengen Gesetzeseinhaltung, sondern Barmherzigkeit. Da schlägt Gottes Herz. Aber das hatte man zu Jesu Zeiten schon wieder vergessen. Und ich fürchte, auch in unserer Zeit ist es nicht besser geworden. Wie viel Unbarmherzigkeit, wie viel unbarmherzige Sätze über andere habe ich in christlicher Gemeinde schon gehört. Da werden Schwächen gnadenlos aufgedeckt. Da werden Fehler nicht verziehen und Schuld jahrzehntelang nicht vergeben. Gerechte Menschen, das sind harte Leute. Und so ist das mit der Selbstgerechtigkeit von uns Menschen. Die Entscheidung von Jesus, sich an den Tisch des Matthäus zu setzen, hat eine stark tröstende Wirkung auf diesen Unternehmer. Jesus ruft Matthäus in seine Nachfolge und verleiht ihm damit eine neue innere Sicherheit. Du als Mensch bedeutest sehr viel für Gott. Und du kannst jetzt anders leben mit Jesus. Und dein Leben verändert sich, weil Jesus dich andere Wege führt. Du wirst nicht mehr festgelegt auf Vergangenes. Du bist nun ein Bürger, eine Bürgerin des Königreichs Gottes. Und dort bist du angesehen. Dort gehörst du dazu. Gott sieht dich als sein geliebtes Kind. Wieso, fragt man sich vielleicht, beruft Jesus ausgerechnet diesen dubiosen Unternehmer? Und die Antwort ist: Jesus tut es einfach. Und man könnte ja genauso fragen, warum folgt Matthäus dem Ruf Jesu? Und auch da ist die Antwort ganz einfach. Er tut es einfach. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Wenn Jesus dich ruft, dann ist das jemand, dem du unbedingt vertrauen kannst. Er lässt dich nicht fallen, er ermutigt dich. Was du brauchst, ist die Bereitschaft zur Veränderung. Denn du wirst nicht länger deinen eigenen Plänen folgen. Jetzt hat Jesus die Regie in deinem Leben und ich hoffe, das ist bei dir auch so. Selbstgerechte hören den Ruf Jesu nicht, aber Sünder, die hören ihn. Wer spürt, dass er oder sie nicht richtig ist vor Gott und den Menschen, dem öffnet sich der Weg der Gerechtigkeit Gottes. Wer sich als Sünder, als Sünderin bekennt, kann durch Jesus Christus gerechtfertigt werden. Und das ist das Werk Gottes an uns. Matthäus hat seine Chance ergriffen. In seinem Fall hat das übrigens schwerwiegende Folgen. Er musste nämlich sein Steuergeschäft einem anderen verkaufen oder sich gegenüber dem römischen Staat freikaufen. Das verlangte der Vertrag, den er mit der römischen Armee geschlossen hat. Beeindruckend, dieser Matthäus. Er bricht die Brücken in seine Vergangenheit gänzlich ab. Aber es geht in seinem Fall auch gar nicht anders. Ich deute mal, dass das kein spontaner Entschluss ist. Dieser Mann ist ja auch das Rechnen gewöhnt. Er hat die Kosten für seinen Lebenswendepunkt sicherlich überschlagen. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Weg mit Jesus deutlich erfolgreicher sein wird. Das hat etwas mit dem Sinn des Lebens zu tun. Denn was hat es für einen Sinn, ein reiches, aber einsames Leben zu führen? Jetzt hat er ein Leben im Reich Gottes erlangt, das ihm auf ewig bleibt. Und er hat Geschwister, die ihm auf ewig bleiben. Es wird Matthäus darum nicht gestört haben, dass andere sich empörten. Ihm ist der barmherzige Gott begegnet und hat ihn angenommen. Wie könnte er jetzt anders reagieren, als selbst mit den anderen barmherzig zu sein? Wie sagt Jesus? Das ist es, was Gott sich wünscht. Barmherzigkeit. Versteht, dass Jesus nicht gekommen ist, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Amen. Ich möchte darum bitten, dass wir zum Abendmahl zur Vorbereitung uns die 807 aufschlagen und unter dieser Nummer sind viele, viele Seiten und wir blättern zur Frage 75 vom heiligen Abendmahl Jesu Christi. 807, Frage 75. Die da lautet, wie wirst du im heiligen Abendmahl erinnert und versichert, dass du an dem einzigen Opfer Christi am Kreuz und all seinen Gütern Gemeinschaft hast? Wir lesen für uns in der Stille diesen Text, der da zur Antwort gegeben ist. Wir dürfen also verstehen, dass das Leiden und Sterben Jesu Christi wirklich für uns geschehen ist. Dass das nicht 2000 Jahre zurückliegt, sondern ganz aktuell uns gilt in unserem Leben heute und hier. Und dass wir, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern und das Brot in die Hand nehmen und aus dem Kelch trinken, wir erfahren, dass Jesus sich mit uns verbindet, dass er in uns ist und uns mit seinem Geist leitet und wir durch ihn hindurch vor Gott gerecht gemacht sind. Dafür, barmherziger Gott, danken wir dir. Danken dir von Herzen, dass du nicht auf unsere Schuld siehst, sondern sie wegnimmst. Du weißt, was uns getrennt hat in dieser Woche von dir, und es ist uns herzlich leid. Wir bitten dich, vergib uns das und lass uns deine Barmherzigkeit erfahren. Lass uns verstehen, dass du auf Jesus schaust, der neben uns tritt im heiligen Mahl und vor deinem Thron. Und durch ihn dürfen wir gerecht sein. Jesus, wir beten dich an und wir begehren uns, in dein Vorbild zu verändern. Mit allen Engeln und mit deiner ganzen Gemeinde ehren wir Gott, den Vater, und singen heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig ist der Herr.
Beten das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Nehmet hin und esst davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut solches, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn denen und sprach: Nehmet hin und trinket daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut solches, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Amen. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst diese.
Thank you.
Lasst uns zum Zeichen des Friedens einander zusagen, der Friede des Herrn sei mit dir und auch mit dir. Dann denke ich, dass wir das hinbekommen könnten, dass wir einen Abendmahlskreis machen, und ich bitte dann alle zu kommen. Sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das stärke und bewahre dich in deinem Glauben. Das führe dich zu ihm. Einander die Hand geben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Geht hin im Frieden. Jesus Christus, wir sagen dir von Herzen Dank, wir durften deine Gäste sein. Danke für deine Gaben. Und nun gehen wir dein Leben in uns tragend, ein jedes dahin, wo du uns brauchst. Wir wollen beten für unsere bedrängten Geschwister in Afrika. Heute beten wir für Christinnen und Christen in Eritrea und in Libyen. Lass die Regierung dieser beiden Länder erkennen, dass die christliche Gemeinde keine Gefahr für den Staat bedeutet, sondern das Beste für das Land will. Und wir beten, lass die Wahrheit über den Krieg offenbar werden. Erwecke uns Männer und Frauen, die alles daran setzen, dass mit Russland über einen Frieden verhandelt wird. Und schenke uns Christinnen und Christen Umkehr zu dir. Heiliger Geist, gib uns eine Erweckung, dass wir mit neuem Feuer für Jesus brennen. Lege alles offen, was uns davon abhält und was uns als Gemeinde von Gott trennt. Amen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Das Lied 168 ab der Strophe 4. Wir werden mit der Barmherzigkeit, die wir aus diesem Gottesdienst mitnehmen, ein Stück des Lebens in Medenbach verändern. Vertraut darauf. Jetzt bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.